Oh, da bin ich wieder. Ja, ich spreche jetzt immer morgens. Das ist ähnlich wie letztes Jahr in Wolgograd. Ne? Also, morgens gehe ich nach dem ersten Kaffee eine Runde spazieren. Und dann nehme ich mir meinen Tascam mit und spreche halt eine Runde in meinem Tascam. Ja, und jetzt gehe ich gerade um unser Wohnhaus herum. Hier sind überall Garagen. Aus Blech, aber auch gemauert. Und hier stehen natürlich auch so Autos rum. Ne? Und gegenüber sind diese modernen Hochhäuser. Die sind so ein bisschen rund gebaut. Ne? Also unser ist so ein Kruststoffding. Und gegenüber sind also viereckige moderne Häuser und runde. Also nicht ganz rund, aber so ein bisschen runder. Ja, quadratisch praktisch gut. Oben haben sie so komische Gitter drauf gebaut. Die, wie mir mein Schwager erzählte, nur dekorative Bedeutung haben. Ja, jetzt gehe ich gerade hinter unserem Haus her. Ja, vielleicht noch was zum Erdgeschoss. Alle Erdgeschosswohnungen, genauso wie in Wolgograd, sind vergittert. Ne? Also, Einbruchdiebstähle sind nicht nur in Deutschland ein großes Problem, sondern auch hier in Russland. In Deutschland liegt die Aufklärungsquote, glaube ich, bei unter 8%. Ne? Also, wenn einem in Deutschland die Wohnung leer geräumt wird, dann braucht man ja noch nicht mal die Polizei anzurufen. Das lohnt sich nicht, die kommen eh nicht vorbei. Ne? Also wer davon träumt, Spurensicherung, dass das gemacht wird, das kann er sich in Deutschland restlos knicken. Da nimmt ein müder Polizist die Anzeige entgegen, die man dann an die Hausratsversicherung weiterreichen kann. Ne? Also da kommt keiner vorbei und macht irgendwelche Spurensicherung. Ne? Das gibt's nur im Krimi. Das passiert in Deutschland erst ab Mord wahrscheinlich. Ne? Wobei die meisten Morde in Deutschland ja angeblich auch unaufgeklärt sind. Also die erkannten Morde sind in Deutschland ja eine hohe Aufklärungsquote, aber die meisten Morde in Deutschland werden ja nicht erkannt, ne? Das liegt daran, dass der Arzt irgendwie gelangweilt immer Standard Herzinfarkt Todesfolge ausschreibt in Deutschland und infolgedessen die meisten Morde einfach nicht erkannt werden, ne? Deswegen die hohe Aufklärungsquote, ne? Es gab im Spiegel mal, Spiegel ist ein Käseblatt, aber der Artikel war witzig. Also es gab im Spiegel mal einen Artikel, da hat ein Typ einen anderen Typen erschossen und hat auf das Einschussloch einfach ein Pflaster geklebt, ne? Und dann wurde auch Herzinfarkt diagnostiziert, ne? Später in der Pathologie ist das Pflaster wohl abgefallen und da hat jemand gesehen, dass der Typ erschossen wurde. Also es ist auch in Deutschland natürlich alles nur Klitterung. Auf jeden Fall in Deutschland ist Einbruchsdiebstahl ein Riesenproblem. Bei uns im Kreuzviertel in Dortmund hängen auch ständig Zellen von der Kriminalpolizei, ne? Und hier in Russland haben die Leute auf die Einbruchsdiebstähle reagiert. Und zwar nicht, indem die Miliz verstärkt wurde. Ich denke mal, hier wird auch Einbruchsdiebstahl nicht aufgeklärt, sondern indem die Leute ihre Wohnung wirklich extrem gesichert haben. Also im Erdgeschoss ist also Gitterpflicht. So Stahlgitter werden davor gemacht. Und zwar offensichtlich nach Sowjetzeiten, weil jeder hat seine Wohnung sozusagen individuell vergittert. Das ist ganz unterschiedlich. Und vor die alte sowjetische Holzhaustür, ne, die nicht mehr benutzt wird in unserer Wohnung, ne, also die wird noch zugemacht, aber die kann man nicht mehr abschließen, da hat auch gar keiner einen Schlüssel für, hat man außen bei allen Türen eine neue Haustür gesetzt, das heißt einen Stahlrahmen, der also richtig solide in der Wand verankert wurde, mit einer Stahltür, ne? Die auch so einen richtig tollen Riegel hat, ne? Also super sicher. Ja, also so hat man hier auf die Einbruchsdiebstähle reagiert. Die armen Schweine, die so wenig Asche haben, dass sie es sich nicht leisten konnten. Also es gibt natürlich Leute hier in der Siedlung, sieht man das auch, die so arm sind, dass sie in der Erdgeschosswohnung keine Gitter sich leisten konnten. Kostet ja Geld, ne? Haben halt Pech gehabt, ne? Oder die Einbrecher denken sich, na, die sind so arm, da lohnt es nicht einzubrechen. Ich sehe hier ein, zwei Wohnungen sind also ohne Gitter. Aber das meiste, also eigentlich sind, also hier sind alle vergittert. Ein, zwei nicht, drei, vier. Also in unserem endlos langen Haus sind vier nicht vergittert, der Rest ist komplett vergittert. Und auch sehr solide vergittert. Also da ist ein Stahlrahmen eingesetzt worden, ne? In der Mauer mit Dübeln verankert offensichtlich und darin ist das Gitter eingeschweißt. sehr stabil. Ja, da diese Häuser alle Eigentümer sind und da es keine Eigentumsversammlung gibt, offensichtlich, die zentral regelt, wie zum Beispiel die Fenster auszusehen hat, hat sich hier jeder auch individuell nach Sowjetzeiten seine Fenster umgestaltet. Mein Schwager hat sich zum Beispiel Thermopen-Fenster gegönnt, ne, in allen Räumen. Kostet natürlich ein bisschen Geld, aber ist ja nicht mehr so teuer, ne? Thermopen ist ja auch ziemlich billig geworden. Und so ist das hier auch, ne? Einige haben noch die alten Holzfenster, Holznatur, einige haben Holzweiß gestrichen. Nee, Holzweiß gestrichen hat keiner. Weiß ist immer Thermopen. Also einige haben noch die in Anführungsstrichen Originalfenster, das ist Holznatur. Doch einige haben weißes Holz gestrichen. Und einige haben Thermopen. Da werde ich jetzt nicht die Prozentzahlen ausrechnen. Aber das sieht relativ bunt aus, ne, weil natürlich jeder so individuell seine Fenster da gestaltet hat. Ja. Das ist natürlich bei den neuen Häusern, wo mein Schwager sich hier Eigentumswohnung gekauft hat, anders. Ne. Da haben sie natürlich überall Thermopen reingepackt, ist ja klar. Und das sieht alles gleich aus. Ne. Aber das sieht relativ buntscheckig aus, weil da jeder so individuell seine Fenster gestaltet hat. Ne. Ja, und viele gönnen sich halt Thermopen, da spart man ja auch Energie im Winter. Ist hier zwar nicht so wichtig, weil Energie ist billig, aber zieht dann auch nicht so, ne? Also diese Holzfenster kenne ich aus noch meiner eigenen Kindheit, die sind schon relativ zugig, ne? Dann gab es damals in Deutschland so Tesamoll oder so ein Scheiß, konnte man da reinkleben, ne, damit es nicht so zieht. Also Holzfenster sind einfach archaisch, Thermopen ist Standard und hier haben sich die meisten auch Thermopen gegönnt. Aber nicht alle, ne? Ist klar, die Leute haben ja nicht alle Geld. Gut, ich wollte euch jetzt ein bisschen was zum russischen Alltag erzählen, und zwar das Wichtigste, das habe ich komplett unter den Tisch fallen lassen, ist ja das Essen, ne? Also es gibt wenige Dinge, die auf der Prioritätenliste bei Menschen höher sind als das Essen, also bei mir jetzt jedenfalls, ein paar gibt's schon. Ja, Essen in Russland, also wir fangen mal mit Essen gehen an, da hatte ich ja schon einiges zu gesagt, aber ich wiederhole es nochmal, hier in Moskau war man nicht einmal essen, doch einmal schon, deswegen kann ich auch ein paar Sachen dazu sagen. Also in St. Petersburg haben wir ja die Erfahrung gemacht, dass die Pizza immer so, naja, ist, ne? Also das habe ich schon im letzten Podcast erzählt. Das hat sich jetzt nicht geändert. Also es gibt hier viel Pizzerien. Pizza ist sehr populär. Die rasen hier regelrecht durch die Wohngebiete direkt neben dem Spielplatz. Das ist schon ein bisschen assig. Na, ist halt assig. Ja. Also die Pizzas, die sollten mal bei einem ordentlichen Pizzabäcker in die Leere gehen, ne? Da machen sie aber nicht und deswegen sind die Pizzas, die kriegen den Boden einfach nicht vernünftig hin und sparen auch leider am Belag, ne? Also wir haben in St. Petersburg 2 Pizzas gegessen und dem würde ich so die Note 3 geben, ne? Auch die Pizza Frutti di Mare war nicht wirklich gut, aber relativ preiswert. Ja, dann gibt's in St. Petersburg, haben wir diese Kantinen ausprobiert. Bei den Kantinen gibt es so eine Art russische Hausmannskost. Und die sind deutlich besser, ne? Und auch nicht so teuer, hatte ich ja erzählt. Es läuft immer auf 5 Euro pro Person raus. Es sei denn, man schlägt so richtig zu, dann wird es natürlich teurer. Aber so mehr als 8 Euro wird man da, glaube ich, nicht los. Da muss man schon fressen, ne? So, diese Kantinen gibt es in St. Petersburg reichlich, ne? Wir haben halt beides ausprobiert und fanden beides ganz brauchbar. Wobei diese Kantinen natürlich ein bisschen sparsam eingerichtet sind, ne? Die sind so ein bisschen so, könnte man vielleicht mit dem Wienerwald, kennt ihr noch den Wienerwald von früher, ne? So altrussisch halt eingerichtet, ne? Ganz gemütlich, durchaus ganz gemütlich, aber jetzt nicht übermäßig schick, während die Pizzerien, das habe ich ja schon tausendmal gesagt in St. Petersburg und auch hier habe ich ein paar gesehen, aber bin nicht reingegangen. Sehr modern eingerichtet sind, so wie deutsche Pizzerien auch. Das ist ja so dieses 0815, muss man ja sagen, auch pseudo-italienische Interieur, was man zum Beispiel auch von diesem Vapiano in Deutschland kennt. Ne? Also mich hat das jetzt in St. Petersburg sehr an dieses Vapiano erinnert. Ne? Bilder an der Wand aus Italien, Nippe steht da rum, Weinflaschen, Prosecco-Flaschen und was weiß ich, was da alles rumsteht. Jede Menge Nippes, alles mit Spiegeln, schicker Kronleuchter. Also schon sehr edel, man fühlt sich da knuddelig wohl, ne? Sauber natürlich, picobello, sehr aufmerksames Personal. Ist natürlich für die Russen Luxus, da essen zu gehen, ne? Es sei denn, sie sind wohlhabende Russen, dann ist natürlich kein Luxus, dann gehen die genauso da essen wie in Deutschland, ne? In Deutschland geht man ja viel mehr essen. Also, aber Fazit, wenn man es mit Deutschland vergleichen will, und wir vergleichen es mal mit Deutschland, man kann in Deutschland natürlich besser essen gehen als hier, ne? definitiv. Also die Restaurantszene in Deutschland, in Dortmund, ist extremst vielseitig und extremst preisgünstig, ne? Ich zahle für so eine Fressorgie im Gourmet-Tempel, also ein China-Buffet, ne? Zahle ich 7,90 Euro Mittagsbuffet, mit Getränk 10 Euro, ne? Da kann ich fressen, bis ich platze, ne? Und Abendbuffet, sagen wir mal, 16 Euro, da bin ich für 20 Euro sowas von satt und gut genährt, ne? Pizza essen gehen in Deutschland kostet 5, 6 Euro, ne? Also in Dortmund, ne? Es gibt ja andere Städte. Das liegt aber daran, glaube ich, auch, dass Deutschland so weltweit, weltweit kann ich jetzt nicht sagen, in Asien soll es ja noch besser sein, aber Deutschland in Europa eigentlich ziemlich an der Spitze steht, was Essen gehen angeht. Ne, da kann man also, genauso wie was Einkaufen angeht, Deutschland ziemlich an der Spitze steht, vor allem was Lebensmittel angeht, ist auch restaurantmäßig Deutschland echt ganz vorne dabei. Vor allen Dingen Dortmund. Ja, ganz vorne dabei, fertig ist die Laube, ne? Also in Frankreich bin ich mal ganz erstaunt, wie schlecht die Restaurantszene da ist, ne? Vielleicht wenn ich da als Pariser besser dran, wenn ich das kenne, ne? Aber was wir in Paris, also wir sind ja in Paris nur noch in unserer Kebabbude, eben weil wir nichts Vernünftiges gefunden haben. Wir haben nichts Vernünftiges gefunden. Ja, in Salzburg haben wir so ein Restaurant gefunden, wo man in echt sehr gepflegter Atmosphäre ein Wiener auch Schnitzel essen kann. Das Restaurant war monstermäßig gemütlich in Salzburg, da waren wir auch mehrmals essen. Aber das Essen war teuer und nicht so gut, ne? Und den Chinesen, den wir in Salzburg ausprobiert haben, der hat sich in Salzburg auch keine Mühe gegeben, ne? Also im Zug, im Hintergrund hört er bei uns den Zug vorbeifahren. Immer wenn die Züge aneinander vorbeifahren, das kenne ich auch aus Portugal, dann hupen die sich gegenseitig an, ne? Das dürfen sie in Deutschland wahrscheinlich nicht. Aber das ist hier eine gute Tradition, ne? Das ist eine Art Begrüßung des Kollegen, ne? Im gegenüberfahrenden Zug. Ja, also die hupen sich gegenseitig an, das ist eine Begrüßung des Kollegen halt im gegenüberliegenden Zug, ne? Schöne, nette Sitte. Ja, und deutsche Restaurantszene. Also, ich habe weltweit noch nichts Vergleichbares gefunden. Ja, aber ich bin da eigentlich in der ganzen Welt nicht so gut rumgekommen. Also ich kenne Europa ganz gut, ne? Vielleicht ist das, weiß ich ja nicht. Wer mir Tipps geben kann. Ich wollte ja mal nach Argentinien fliegen, einfach nur um da ein Steak zu essen, ne? Das soll ja echt legendär sein. Vielleicht ist das top, dass Deutschland noch ohne weiteres. Gut, dann mal weiter. So, jetzt hier in Moskau, da ist, ja, Restaurants vielleicht noch dazu sagen. Es gibt hier weniger Restaurants natürlich auch als in Deutschland, weil die Leute hier natürlich weniger Geld haben und nicht so oft essen gehen, ne? So, was es hier allerdings auch gibt, ist natürlich Fast Food, ne? Und Fast Food hat sich hier auch die gute alte Döner-Kebab durchgesetzt, ne? Also es gibt hier Dönerbuden ohne Ende, natürlich immer so an strategisch wichtigen Punkten, Bahnsteigen oder an Bahnhof gibt's eine, es gibt also Bahnhof eine Dönerbude oder in Moskau gibt's dann an strategisch wichtigen Punkten eine Dönerbude. Döner-Kebab, was hier als Döner-Kebab verkauft ist, das wurde in Deutschland als Lamajun verkauft, ne? Kennt ihr ja, das sind diese Fladendinger, ne? Diese türkischen Fladendinger, in die Salat und Hühner oder Rind oder was weiß ich für ein Fleisch, also vom Grill, vom Spieß, ne? Eingewickelt wird zusammen mit Salat. Was die Deutschen, wickeln ja unten Alufolie drum. Hier gibt es meistens eine Plastiktüte unten rum und dann wird das in Papier eingewickelt. Erst und dann Plastiktüte unten rum und dann kann man das essen. Das wird hier als Döner-Kebab verkauft. In Deutschland wird das halt Lamajun heißen. Spottbillig. Kostet also 120, 130 Euro. Das sind 2 Euro. 120, 130 Rubel. Das sind ungefähr 2 Euro. Und die Dönerbuden laufen auch gut. Ne? Hat sich hier also auch durchgesetzt. Der schnelle Snack. Extrem hochwertig. Ne? Also das Fleisch kann ich nicht beurteilen. Das schmeckt ja immer gleich. Aber der Salat frisch und knackig, das Brot frisch, also dieses Fladending frisch und knackig, also super, ne? Super Qualität. Ja, das gibt es hier also auch schnell auf die Hand, das essen die Leute natürlich auch zwischendurch. Ja, das ist ja eigentlich auch die Fastfood-Szene, gibt natürlich die üblichen amerikanischen, ne? Gibt es auch McDonald's, Burger King, KFC. Ich habe einen russischen Kochlöffel unterwegs gesehen, Kochlöffel, das kennt ihr vielleicht, das ist so eine Hamburger, ich glaube eine holländische Hamburger-Firma, ne? Habe ich ja auch gesehen, also hat sich hier aber auch nicht durchgesetzt, habe nur einen gesehen. Ja, und Hier ist noch so eine Wasserstation, sehe ich gerade, ne? Also die scheint es hier öfter zu geben. Also ich erkläre es euch mal. Sieht aus wie so ein riesiger Fahrkartenautomat. Oben ist so ein rundes Ding drauf. Ich vermute mal, da ist das Wasser drin, ne? Und dann kann man hier also einen Kanister einhängen, 20 Rubel einwerfen, Scheine nimmt er auch, Kreditkarten nimmt er nicht und sich Wasser zapfen. Dürfte auch relativ hygienisch sein, ist berührungsfrei. Ja, ich weiß nicht, ob sich das durchgesetzt hat oder nur noch aus Gewohnheit hier steht. Ist natürlich praktischer, als diese Kanister vom Supermarkt zu schleppen. Wir haben uns jetzt auch einen Kanister gekauft. Ja, einkaufen. Wir werden jetzt öfter natürlich einkaufen, auch Lebensmittel. Und die Russen kaufen natürlich, weil sie auch wenig Geld haben. Mein Schwager kauft extrem preisbewusst ein, ne? Die Preisunterschiede in den Supermärkten sind auch groß. Ist nicht so wie in Deutschland, wo die sich ja abgesprochen haben. In Deutschland ist es ja so, wenn ich zum Beispiel so ein Jahr bei Rewe ein Produkt kaufe, nehmen wir mal bei ein paar Produkten habe ich die Preise ja im Kopf, ne? Also es gibt bei Rewe ein Jahr Quark. Der ist bei Rewe, Aldi und Netto exakt gleich teuer, ne? Wenn der eine es billiger macht, zieht der andere immer nach. Und sie schaffen sich sogar ähnliche Produkte an. Ich bin mal eine Zeit lang bei Aldi. Ich esse ganz gern Früchtequark. Da gibt es so einen 500 Gramm Brecher bei Aldi. Gab es plötzlich für 99 Cent. Ne? Das weiß ich noch. Da habe ich dann immer bei Aldi gekauft, ne? Weil das Markenprodukt bei Rewe kostete 1,89. Ich bin jetzt kein, ja doch, ich bin so ein Preisgeier, ne? Ich kaufe immer gern billige Schnäppchen. Aber so geil, aber wie gesagt, die Hälfte des Preises, ne? Da habe ich dann gedacht, okay, dann gehst du besser zu Aldi. So. Und da war ich vermutlich nicht der Einzige, denn wie durch ein Wunder, ne? Und bei Netto gab es das auch nicht, das weiß ich noch wie heute, genau. Und wie durch ein Wunder tauchte irgendwann bei Netto auch so ein 99 Cent Früchtequark auf, ne? 500 Gramm. Auch so eine Billigmarke, ne? So ein No-Name-Produkt mit so einem Pseudo-Markenartikel. Und buff, plötzlich bei Rewe auch 99 Cent oder 89 Cent, also ähnliche Preislage, ein Früchtequark, ne? Ist klar, die gehen untereinander gucken, ne? Da schickt der Rewe natürlich irgendwelche Typen zu Aldi. Und die merken natürlich auch, oh, der 1,89 Früchtequark, der läuft ja gar nicht. Und dann haben sie wahrscheinlich bei Aldi geguckt, oh, die haben das ja für 99 Cent. Und dann haben sich kurz beraten. Also in Deutschland ist es ja egal, man braucht die Preise kaum zu vergleichen. Hier ist aber nicht so. Also hier lohnt es sich, verschiedene Produkte in verschiedenen Supermärkten zu kaufen. Wir waren im ersten Supermarkt, ich wollte ein bisschen eine Cola. Im ersten Supermarkt haben wir uns eine Cola gekauft und im zweiten Supermarkt dann die Kartoffeln, ne? Da war die Cola viel teurer als im ersten, ne? Ja. Also wir gehen dann immer 2, 3, 4 Supermärkte. Ja, mehr als 3 nicht, aber in 3 Supermärkten gehen wir schon manchmal, um einzukaufen. Und kaufen in jedem Supermarkt das, was in dem Supermarkt halt am billigsten ist, ne? Jo. Und so richtig billig, also die Grundnahrungsmittel, Kartoffeln und Gemüse und so ist relativ, ne, ist ziemlich billig. Ne, das kann man auch im Supermarkt kaufen. Die Pringles kosten auch hier 2 Euro. Das ist unfassbar teuer. Weiß gar nicht, was das soll. Ja, und der Rest der Produkte ist im Schnitt etwas teurer als in Deutschland. Ne? Also umgerechnet jetzt. Für die Russen ist es natürlich viel teurer, weil die ja weniger verdienen. Ne? Märkte gibt es hier natürlich auch. Wahrscheinlich sind die viel billiger. Ne? In Volgograd haben wir ja eigentlich immer auf dem Markt eingekauft. Da waren wir aber hier gekauft, weil jetzt interessanterweise nur im Supermarkt ein. Wobei meine Schwiegermutter kauft auch noch zwischendurch ein. Wo die dann einkauft, weiß ich nicht. Hier im Städtele gibt es aber keine Märkte. Ne? Um den Bahnhof herum wurde also eine extremst, wirklich extremst moderne, auch von der Architektur her moderne City sozusagen gebaut. Sehr futuristisch, sehr, sehr futuristisch. Wo halt die ganze Infrastruktur ist. In erster Linie halt Supermärkte, Lebensmittel, dann ein Elektronikfachmarkt, relativ groß. Und dann noch so diversen anderen Schnickschnack, ne? Schuhe, also was man halt so braucht, Möbel, ne? Also man kann ja alles vor Ort einkaufen. Direkt an der Bahnstation, ne? Mehr oder weniger direkt. Da ist auch eine Pizzeria und eine Kneipe. Ne? Da kann man so also ein bisschen bummeln gehen. Bummeln ist übertrieben, aber so halt ein typischer Vorort-Unstruktur, aber unfassbar futuristisch haben sie das gebaut. Wirklich unfassbar futuristisch. Ich glaube, das war's. Ja, dann kommen wir jetzt zum Kochen. Also, wenn man da zwei Russen zu Hause lebt, sozusagen, was ich ja hier in Moskau tue, meine Schwiegermutter kocht, da kann er wieder ein paar Sachen zur russischen Küche sagen. Also, Borscht kennt, glaube ich, jeder, ne? Es gibt auch noch Chi. Chi ist auch so eine Kohlsuppe, ne? Also Borscht und Chi kriegt man eigentlich immer irgendwann, ne? Das liegt so im Rhythmus drin. Ich habe ja aber auch eine gute Erbsensuppe gekriegt, ne? Also eine sehr leckere Erbsensuppe. Das ist eine russische Spezialität. Und dann gab es noch so ein usbekisches Gericht, was ich gekriegt habe, deren Namen ich vergessen habe. Das war aber in erster Linie gekochter Reis mit Fleisch und Tomaten, ne? Relativ raffiniert gewürzt. Dann wird hier auch noch gerne überbacken, ne? Es gab also Kartoffeln mit Huhn. Und ich zähle jetzt mal auf Kartoffeln mit Huhn. Ja genau, Kartoffeln mit Huhn, Zwiebeln, Äpfeln, ne? Alles zusammen in der Pfanne schön matschig gebraten und dann im Backofen mit Käse überbacken, ne? Auch sehr lecker natürlich. Und was habe ich denn hier noch zu essen? Das war es eigentlich schon. Das war's jetzt, ne? Ja. Suppen essen die Russen sehr gern, ne? Also das sind immer Kohlsuppen, ne? Fast immer Kohlsuppen. Die Erbsensuppe war wahrscheinlich auch Kohl drin, habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Hier, das ist eine Schule. Ich gehe jetzt gerade an der Schule vorbei. Und ich glaube, ich gehe jetzt mal links. Hier ist ziemlich viel los. Hier laufen eine Menge Leute rum. Die Schulen sind natürlich geschlossen. Es gibt hier 3 Monate Sommerferien, ne? Wie in Frankreich zum Beispiel auch. Hier in Moskau macht das eigentlich gar nicht so einen Sinn, aber in Wolgograd ist das eigentlich zwingend vorgeschrieben wegen der großen Hitze. Da kann man im Sommer gar nicht. Geht nicht, wäre ununterbrochen hitzefrei. Aber ich hatte ja schon erwähnt, dieses Jahr, es ist in Wolgograd gerade mal 29 Grad warm, bewölkt und regnerisch. Also dieses Jahr ist sehr ungewöhnlich. Hier in Moskau ist es ja immer etwas kühler, fast wie in Deutschland, aber jetzt geht's. Also ich laufe jetzt im T-Shirt und Jacke durch die Gegend. Ja, okay. Ja, und was natürlich ungewöhnlich an der russischen Küche ist, ist, dass es, was heißt ungewöhnlich, aber das ist halt fast schon asiatisch. Naja, asiatisch, ja doch, irgendwie schon. Man stellt halt immer noch zusätzlich zu dem Hauptmenü, ne, und das ist jetzt egal. In Deutschland stellt man ja das nur dazu, wenn zum Beispiel, aber im Hauptmenü sind ja schon Kartoffeln dabei, ne. Trotzdem gibt es zu jedem Essen Brot, ne, immer. Immer dazu, ne, da wird also Brot auf den Tisch gestellt. Käse und Fleisch, ne? Also meine Schwiegermutter hat immer Kassler, was man in Deutsch als Kassler bezeichnen würde, gekochtes Schweinefleisch, ne? Und also gibt es ja fertig gekocht schon, könnte in Deutschland Kassler, gell? Ich weiß nicht, ob das in anderen Bundesländern, in Bayern auch Kassler heißt, in Deutschland, in Dortmund heißt es Kassler, ne? Als Fleisch jetzt, nicht als Brot. Also Kassler kleingeschnitten wird dazugestellt. Und Käse und Brot. Immer so ein Teller, ne? In der Mitte vom Tisch. Jo. Also das wird immer dazugestellt und man kann sich dann zu dem Chi oder Borscht oder Erbsensuppe immer so ein bisschen Käse und Fleisch nehmen, ne? Ich habe mir jetzt eine Salami gekauft und geht halt Salamischeiben. Das sind wir schön klein geschnitten, damit man es dann mit der Gabel von dem Teller in der Mitte runtergrabbeln kann. Ne? Ja, gut, also das zum Essen. Habe ich was vergessen? Nein. Ah ja, gut, Frühstück gibt es hier klassisch nicht. Ne? Also zum Frühstück wird entweder Brei gegessen, so Haferbrei. Ne? Ach ja, und noch was vergessen. Natürlich können die Brote auch belegt sein. Ne? Also zum Abendessen jetzt. Also wenn man Gäste hat, und ich bin ja ein Gast, ne, dann kann es durchaus mal so sein, dass dazu dass dazu, also jetzt hat meine Schwiegermutter hat Brote mit Kaviar gemacht, ne? Lecker Weißbrot mit dick Butter belegt, nicht beschmiert, sondern richtig belegt. Und Kaviar, ne? Kann man also auch dazu reichen, ne? Aber belegte Brote sind also eine Beilage. So, und ich sehe gerade. Ja, beim ersten Urlaub habe ich hier ein Deutschbuch gelesen, das konnte ich ja lesen, das war ja auf Deutsch, wo die Russen, nicht die Russen, sondern der Russe, der das geschrieben hatte, sich darüber amüsiert hat, wie regelverliebt die Deutschen sind, ne? Und hat er sich vor allem darüber amüsiert, dass die Deutschen also zu jedem Spielplatz immer genau ein Schild hängen, ne? Wer, wann, wie und warum auf diesem Spielplatz spielen kann. Da müsste man in Deutschland drauf achten, das ist wirklich so. Also jeder Spielplatz hat so ein Schild. Aber jetzt sehe ich hier gerade, ich bin hier gerade auf einem Spielplatz in Moskau und da steht auch ein Schild. Also die Russen haben nachgezogen. Hier ist also ein Schild, wo genau drauf steht, was erlaubt und was verboten ist. Also ich kann es ja mal sagen, Alkohol ist natürlich verboten, ne? Dann Hunde sind verboten, Rauchen ist verboten, Müll auf den Spielplatz schmeißen ist verboten. Über 16-Jährige, die schwerer sind als 70 Kilogramm, die dürfen die Schaukel nicht benutzen. Und unter 7-Jährige dürfen nur mit Begleitung der Eltern hier rumlaufen. Aber ganz so verrückt wie die Deutschen sind sie nicht, denn hier steht nicht, von wann bis wann man den Spielplatz benutzen darf. Und auch nicht von wann bis welchem Alter. Also es dürfen ja auch Erwachsene spielen, wenn sie wollen. Das ist hier nicht verboten. Das ist in Deutschland ja geregelt. Das steht hier nicht. Das ist nicht verboten. Allerdings dürfen sie die Schaukel nicht benutzen. Es sei denn, sie sind... Ich frage mich allerdings, ob über 16-Jährige, die unter 70 Kilo wiegen, die Schaukel benutzen dürfen. Aber wahrscheinlich nicht. Ja, und dann steht da drunter noch eine Telefonnummer, wenn man anrufen muss, wenn das hier alles nicht so aussieht, wie es aussehen soll. Insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Telefonnummern. Nicht schlecht, ne? Ja, ist auch picobello sauber, der Spielplatz, und ganz neu. Okay, aber wie gesagt, die Russen, welches Volk ist schon so bekloppt wie die Deutschen, was die Regelverliebtheit angeht? Das ist wirklich, wird weltweit wahrscheinlich nur von den Schweizern getoppt. Ja, so. Also es gibt auch Kaviarbrot dazu, ne? Kaviar wird hier sowieso gern gegessen. Und wenn Gäste da sind, dann darf es auch ein Brot mit Kaviar sein. Ja, aber wie gesagt, Brot, Käse und Fleisch ist mit zusätzlich auf den Tisch gestellt, egal was es gibt, ne? Selbst wenn das Hauptmenü Fleisch oder Kartoffeln enthält, ne? Okay, das ist Essen. Die ganze Küche ist natürlich ein fällt mir das Wort nicht ein. Bodenständig, ne? Nicht besonders raffiniert, aber durchaus sehr lecker. Ja, auch irgendwie raffiniert, aber halt bodenständig, ne? Solide Kost zum Sattwerden. Hat sich die russische Küche natürlich nicht durchgesetzt, ne? Also, ich kann es nicht oft genug betonen, natürlich kochen in Europa die Italiener am besten, ne? Ja. Da können auch die Türken nicht wirklich gegen an. Die können ganz gut grillen, ne? Also Grill, leider ist ein ganzer mit den Dönerbuden so ein Erfolg. Aber die Italiener stehen natürlich an der Spitze. Und die Franzosen sind weit abgeschlagen, auch wenn sie das nicht so gern hören, ne? Ja, das zur russischen Küche. So, und jetzt sage ich gestern noch, wir waren gestern gemacht, und gestern kann ich gar nicht viel zu erzählen, weil viel passiert ist nicht. Wir sind also nochmal in die Innenstadt gefahren, ne? Wieder mit dem Zug. Das wird ja auch langsam Routine. Ich kann ja jetzt auch sagen, was die Metro kostet. Die Metro kostet so um die 40 Rubel. Genau kann ich es euch nicht sagen. Müsst ihr selber ausrechnen. 5 Fahrten kosten 180 Rubel. Ne? Man kauft sich diese Plastikkarten und kann mit diesen Plastikkarten in die Metro reingehen, ne? Das ist komplett überarbeitet worden. Da müssen die richtig Asche investiert haben, weil die diese alten französischen Eingänge mit dem, man steckt das Ticket vorne rein, zieht es hinten raus und geht dann durch, haben sie komplett abgeschafft. Also ich habe das nicht mehr gesehen. Also man hält nur noch diese Chipkarte davor. Und diese Chipkarte, die wird weggeschmissen. Also die braucht man auch nicht zu behalten. Das heißt, der Eingang ist die einzige Kontrolle. Wirklich die einzige Kontrolle. In der Metro kann man nicht mehr beweisen, dass man eine Chipkarte entlässt. Die kann man auch da liegen lassen. Die liegen dann, also wenn die entwertet wurde, lassen die Leute die einfach am Eingang liegen. Da liegen Berge von diesen Karten rum. Ne? Die schmeißen die gar nicht, lassen die da, halten die da vor und legen die dann auf dieses Ding drauf. Und da liegen dann Berge von Karten. Man kann die auch nicht wieder aufladen. Man kauft immer neue. Das ist schon ein bisschen komisch. Ja, und ja, wenn man es geschafft hat, irgendwie in die Metro reinzukommen, kann einem das Schwarzfahren keiner mehr nachweisen. Raus kommt man dann genauso wie in einem französischen Metro mit solchen Türen, die sich nur öffnen, wenn man von innen da durchgeht. Ne? Das ist so eine Art Schleuse, ne? Von innen nach draußen geht, von draußen nach innen geht nicht. Ne? Ja, und der Preis ist wie gesagt 5 Fahrten, 180 Euro, das sind knapp 40 Rubel. Das ist viel weniger als ein Euro ist 60 Rubel. Aber es ist natürlich für die Leute hier teuer. Ne? Im Vergleich zu Paris ist es jetzt billig. In Paris kostet eine Fahrt inzwischen 1,20 Euro, ne, im Carnet. Also wenn man Carnet kauft, dann ist es jetzt hier billiger. Ne? Ja, das liegt aber auch an dem Rubelkurs. Ne? Wir leben hier momentan insgesamt relativ preiswert, weil der Rubelkurs relativ schlapp ist. Nicht sehr schlapp übrigens. Habe ich ja schon gesagt. Aber etwas schlapp. Das dürfte den Russen auch wirklich Aua machen, wenn sie im Ausland Urlaub machen. Aber Auslandsurlaub sind, hat mir mein Schwager erzählt, die Russen machen immer noch extrem viel in Ägypten Urlaub, immer noch sehr populär. Türkei natürlich, ne, unglaublich populär. Und Thailand ist seit neuestem die heiße Urlaubsgegend für die Russen, also die fahren viel nach Thailand. Ich weiß nicht, ob das eine Massenbewegung ist, aber es ist im Gespräch, ne? Also Thailand, Ägypten und Türkei. Spanien wird überhaupt nicht mehr erwähnt. Schade, dass wir nicht mehr im Sommer nach Lorette kommen, aber ich denke, die Zeit, wo im Sommer massenhaft Russen in Lorette sind, sind vorbei, ne? Das hat sich die EU verscherzt, ne? Wer fährt schon gerne in Länder, wo man als Feind angesehen wird, ne? Da was war's dann halt. Spanien hat ja ihren zusammenbrechenden Inlandstourismus mit den Russen abpuffern können, ne? Aber die werden wohl nicht mehr kommen. Ich denke mal, die können die russischsprachigen Rezeptionisten da wieder abschaffen. Die fliegen jetzt lieber nach Thailand, ne? Kann ich auch gut verstehen. Er wird schon gerne im Urlaub gemobbt, ne? Das ist ja lächerlich. Man lässt seine Knete da und wird gemobbt. Ist ja arm, ne? Okay. Ja, also Metro, wie gesagt, 40 Rubel, etwas weniger, ne? Ja, gut, wir waren dann, und dann muss ich jetzt noch sagen, das muss man schon in Moskau mitnehmen sozusagen. Wir waren dann nochmal auf dem Roten Platz. Wir waren dann erstmal in der russisch-orthodoxen Kirche. Und zwar gibt es am Roten Platz, gibt es am Eingang des Roten Platzes eine russisch-orthodoxe Kapelle. Und dahinter gibt es die älteste, glaube ich, aber eine der ältesten, eine sehr alte russisch-orthodoxe Kirche. Da waren wir auch drin. In beiden war gerade so eine Art Gottesdienst. Ne? Die machen immer so Kurzgottesdienste. Und was in russisch-orthodoxen Kirchen schon auffällig ist, dass in diesen Gottesdiensten nicht so wie in den katholischen Kirchen oder in evangelischen Kirchen von dem Gläubigen jetzt so wirklich erwartet wird, dass er den ganzen Gottesdienst mitmacht. Das macht er nur an hohen Feiertagen. Sondern der Pope macht halt sein Programm und die Leute gehen rein und raus. Ne? Natürlich nicht so laut, nicht wie wir im Bahnhof latschen einfach. Aber es ist ein Kommen und Gehen, ne? Also man ist nicht den ganzen Gottesdienst dabei. Ja, und was man nicht genug betonen kann, ist, dass die echt coole Sänger am Start haben. Ne? Die haben ja keine Orgel. Die russisch-orthodoxe Kirche kennt keine Orgel. Ne? Aber dafür haben die den Gesang natürlich unheimlich ausgebaut. Ne? Also die haben unheimlich, kennt ihr ja. Ne? Guckt's mal bei YouTube. Bei YouTube findet ihr Unmengen an russisch-orthodoxen Chören. Ne? Da gibt es einfach einen, ich glaube, russisch-orthodoxe Kirche, Chöre oder so, irgendwas in der Richtung. Da werdet ihr bei YouTube fündig, hört euch das an, das ist natürlich live noch viel schöner. Meistens auch in der Kapelle, ja, haben die so drei Sänger, also eine Sängerin, zwei Sänger, zwei Sängerinnen, ein Sänger, immer geschlechtsgemischt, wegen der Tonhöhen vermute ich mal, mindestens drei. Das war auch in Wolgograd in der Kapelle, es war keine Kapelle, also in Wolgograd in der Kirche, da auf dem Mamajew-Hügel da oben, da gab es halt auch drei, ne, also Ich weiß nicht, ob die bezahlt werden, wie bei in Deutschland hier die Organisten, ne? Wie heißen nochmal die Typen, die die Musik, da gibt es einen Fachbegriff, das sind ja nicht nur Organisten, das sind also die für Musik zuständig sind. Die sind ja in Deutschland von den Kirchengemeinden angestellt. Ich weiß nicht, wie es hier läuft, ob die das ehrenamtlich machen oder ob die bezahlt werden. Jedenfalls sind die sehr, 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 sehr gut, ne? Und zusammen mit dem Weihrauch, den unglaublich vielen Kerzen, den wahnsinnig schönen Ikonen, der Rezeption des Popen und diesem Gesang ist das ein unfassbar schönes Erlebnis, ne? Hochspirituell, dass man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte, wenn man in Russland ist, ne? Die Frauen müssen in den Kirchen Kopftücher tragen, das hast du nicht vorgeschrieben. Man sieht auch immer wieder Frauen ohne Kopftücher, also da wird nichts, da wird jetzt nicht interveniert, da sagt keiner was, aber die meisten tragen Kopftücher, ne? Also nur in der Kirche, der wird am Eingang halt das Kopftuch aufgezogen und am Ausgang wieder abgezogen. Das ist jetzt eine ähnliche Respektbezeugung wie die Männer, die natürlich die Mütze oder so abnehmen, ne? Also jetzt hier trage ich ja keine Mütze bei der Wärme. Aber in Paris stand ja immer einer am Eingang von Sacré-Cœur. Und jeder, der eine Mütze trägt, wird gebeten, die halt abzusetzen. Das ist halt eine Respektbezeugung. Man kann über das Kopftuch jetzt natürlich echt diskutieren. Ja, also die Kopftuchdiskussion, das Fass mache ich jetzt hier nicht auf. Aber, ja, man kann halt darüber diskutieren. Das ist natürlich, ich weiß nicht, ob es frauenfeindlich ist. Aber es ist wahrscheinlich sexualfeindlich, ne? Also man möchte den Eros aus der Kirche und Spiritualität halt raushalten, ne? Und das ist wirklich kritikwürdig, ne? Aber naja, man ist hier halt Gast, ne? Das ist der zweite Aspekt. Und der Gastgeber, das ist in diesem Fall die russisch-orthodoxe Kirche, stellt halt die Regeln auf, ne? Und dann die halte ich mir. Als Mann ist das ja für mich überhaupt kein Problem, aber als Frau würde ich mir ein Kopftuch halt aufziehen, ne? Ja, hier ist ein Lärm, die Leute, hier sind fleißige Landschaftsgärtner, die gerade die Bäume schneiden und häckseln, ne? Deswegen sieht das hier auch so gepflegt aus. Ja, wirklich sehr hübsch, ja. Gut, also wir werden diese Kirche hauen dann um, ne? Also dieser Gesang, dieser Weihrauch und es ist perfekt, das ist einfach perfekt. Die russisch-orthodoxe Spiritualität ist der katholischen noch weit überlegen, ne? Sie ist halt dichter an Gott. Es ist also eine mystische Kirche, ne? Die russisch-orthodoxe Kirche ist sehr mystisch. Ja, und ich bin ja auch Mystiker. Also, Punkt, bin ich halt, ne? Und deswegen fühle ich mich von allen Mystizismen sozusagen angezogen, ne? Also, von den Moslems liegen mir die Sufis am nächsten, ne? Von den Christen halt die orthodoxen Kirchen. Und auch wenn ich die Vorzüge der protestantischen Kirche durchaus zu schätzen weiß, ne, sie hat nämlich Vorzüge, also ne, vor allen Dingen ihre nicht vorhandene Homophobie, also bis auf die Evangelikalen. Also die Evangelikalen sind für mich sozusagen das Konglomerat an allem, was negativ ist. Sie sind total unmystisch. Und sie sind extrem reaktionär. Das ist natürlich eine Mischung, die absolut katastrophal ist für mich jetzt. Ne? Das kann ja andere anders sehen. Also diese Kombi ist so scheiße, da komme ich überhaupt nicht mit klar. Deswegen würde ich einen evangelikalen Gottesdienst wahrscheinlich schreiend verlassen. Die sind halt nicht mystisch, die haben es nicht verstanden, ne? Worum es bei Gott überhaupt geht, meiner Meinung nach. Ne? Und ja. Die Orthodoxen, also die Lutheraner, die haben noch so ein bisschen Mystik, ne? Also ganz bisschen, nur noch ein Restbestand. Aber sie sind halt wenigstens so, was das Politische angeht. Also, na gut, sie sind jetzt auch neoliberal, ne? Die Lutheraner sind neoliberal. Total. Der Huber, das ist der Neoliberale. Also die Lutheraner haben halt das Problem, dass sie mit den Mächtigen kuscheln, ne? Aber sie sind natürlich, weil die Mächtigen ja auch in Richtung Gender relativ modern sind, was Gender und Homophilie kann man das ja nicht nennen, die sind ja nicht für Homosexualität, sondern gegen die Diskriminierung von Homosexualität, ne? Also sind die Lutheraner natürlich vorbildlich, ne? Und ja, also, aber eine Lösung ist das auch nicht, weil die Lutheraner sind letztendlich quasi atheistische Humanisten, ne? Mit einem stark neoliberalen Einschlag inzwischen. Also sie werden auch langsam ungenießbar, ne? Und verlieren die Vorzüge, die ich ihnen zugeschrieben habe, auch ein Stück weit. Ja, definitiv. Ja, die Orthodoxen sind halt, wie gesagt, sehr mystisch, aber was das Politische angeht, sie sind total homophob. Sie sind reaktionär, was das Frauenbild angeht, ne? Das ist klar, das ist wahr, das ist so, ne? Und sie kuscheln auch mit den Mächtigen, ne? Also, da sind sie den Lutheranern sogar ziemlich ähnlich. Aber was Gott angeht und das Mysterium von Jesus Christus, da haben die einiges verstanden. Da haben die wirklich einiges verstanden. Und ja, die Gottesdienste sind halt der absolute Knaller. Wirklich. Also wenn es in Deutschland eine schöne russisch-orthodoxe Kirche gäbe, es gibt in Dortmund eine Kirche, eine russisch-orthodoxe Kirche, ist aber leider nicht sehr schön. Ja, die habe ich mal besichtigt. Die ist halt in einem evangelischen Gemeindehaus untergebracht. Also die Evangelien wurden immer kleiner, die Lutheraner jetzt. Da haben die ihr Gemeindehaus an die russisch-orthodoxe Kirche verkauft. Die haben auch ein paar Zwiebeltürme da drauf gesetzt, ne? Und den Gemeindesaal auch mit Ikonen sehr, sehr schön gemacht. Aber man sieht dem Ding halt immer noch an, dass es ein Gemeindesaal ist, ne? Was ich bei den orthodoxen Kirchen in Dortmund jetzt auch irritierend finde, ist, dass die nicht zusammenzuarbeiten scheinen. Ne? Also es gibt nämlich eine riesige griechische orthodoxe Kirche, eine sehr, sehr schöne griechisch-orthodoxe Kirche. Aber es scheint nicht möglich zu sein, dass die russisch-orthodoxen Christen ihre Gottesdienste in der griechisch-orthodoxen Kirche feiern. Man könnte sich ja zeitlich absprechen. Man hat ja nicht den ganzen Sonntag Gottesdienst. Ne? Man könnte das ja zeitlich staffeln. Und soweit ich weiß, weichen auch die Festtage voneinander ab. Das würde jetzt also keine großen Probleme machen. Oder man könnte es sogar gemeinsam machen. Ne? Also, aber das scheint nicht möglich zu sein. Also jede orthodoxe Kirche baut ihre eigene Kirche. Ja, frag mich nicht warum. Frag mal einen russisch-orthodoxen Popen. Ne? Ja, die sind übrigens außerordentlich, alle natürlich, aber die ich kennengelernt habe, sind außerordentlich sympathisch. Ne? Sehr bodenständige Theologie, sehr lebenspraktisch, ne? Muss man sagen. Ja, gut, und dann muss ich noch sagen, sind wir also weitergegangen auf den Roten Platz, und wenn eigentlich den Roten Platz, den könnt ihr nicht weglassen, den Roten Platz mit dem Kreml und allem. Das ist also, da wiederum ist, das kann durchaus mit dem Peter- und Paul-Festung und Blick über die Neva konkurrieren. Das ist sehr prachtvoll, sehr schön. Vor allen Dingen halt wegen dem Gumm. Ne? Danach sind wir dann noch durchs Gumm gegangen. Und Gumm ist letztendlich, das ist so 1900 erbaut worden. Ist letztendlich eine Mall, ne? Aber eine Mall halt alt, ne? 1900. In diesem prachtvollen Stil, in dem auch das Kreuz gebaut wurde, ne? Eigentlich so eine Art Zuckerbäcker-Stil, ne? Also Stalin hat da nichts Neues entwickelt, ne? Historizismus nennt man das, glaube ich, aber nagelt mich nicht fest, ob das jetzt wirklich so heißt. Ich glaube, es heißt Historizismus, ne? Also unser Haus da im Kreuzfeld ist auch Historizismus, ne? Also mit diesen Säulen, Erkern und Figuren. Das gibt es ja in unterschiedlichen Abstufungen, was die prachtvoller angeht, von so sparsam Historizismus. Unser Haus ist so sparsam historizistisch. Am Anfang der Arnecke-Straße ist prachtvoller Historizismus, dann sind da Figuren, Engel und alles Mögliche halt, ne? Ja, und das Gumm ist halt prachtvollster Historizismus. Ne? Das sind also so praktisch so, müsst ihr euch mal im Internet angucken. Ne? Und ist oben halt wie so ein alter Palmgarten rund verglast. Ne? Läuft scheinbar sehr gut. Alle Läden da sind verpachtet. Es gibt da so wunderschöne Brunnen. Es gibt da so kleinere Ausstellungen mit so Geschichte des Gumms, also das sind so Schaufenster, da sind zum Beispiel Pioniere in einem drin und im anderen sind so um 1900 so Frauen, die einkaufen, also als Figuren, jetzt nicht Wachsfiguren, sondern Schaufensterpuppen. Aber sehr schön gemacht, ne? Und da kann man halt flanieren. Es ist schön warm. Ich weiß nicht, ob es im Winter beheizt wird, aber jetzt war es natürlich schön warm. Und man kann da auf drei Ebenen flanieren, die dann auch immer wieder durch Brücken überbrückt werden. Ja, traumhaft, ne? Und wir waren jetzt gerade so zu einer Zeit da, wo es langsam dunkel wurde. Also mit dem Brunnen und allem dann noch prachtvoll erleuchtet von innen. Wirklich total schön. Wirklich total schön. Ja, unbedingt angucken. Also wenn ihr in Moskau seid, unbedingt angucken. Das kann man nicht weglassen, ne? Ja, und nach dem Gumm, also dann kamen wir aus dem Gumm halt raus. Da wurde es dann langsam dunkel. Und das war natürlich toll, weil das Gumm von außen sind um die Fenster rum, halt wie bei uns zu Weihnachten, überall so Lichterketten, ne, so mit Glühbirnen, ne, so Lichterketten gemacht. Und das sieht toll aus, ne, weil das weiß ist, das ist von außen halt weiß. Und dann mit dieser prachtvollen Beleuchtung, traumhaft schön, ne? Wirklich traumhaft schön. Und dann wird der Rote Platz, dann war da, ging da die Sonne unter, der Rote Platz war dann noch so mystisch erleuchtet mit dem Gumm zusammen. Ist das schon architektonisch der absolute Knaller, ne? Also, wenn ihr in Moskau seid, guckt euch das auch mal abends an, wenn es dunkel wird, ne? Das lohnt sich total. Ja, und dann sind wir nach Hause gefahren, ne? Die Metro war nicht völlig überfüllt. Vielleicht noch was zum Überfüllungsstadium der Metro. Also man findet, weiß Gott, nicht immer einen Sitzplatz, ne? Wirklich nicht. Die Metro kommt auch alle paar Minuten an, ähnlich wie die Metro in Paris, ne? Also das ist ein relativ schneller Takt, auch abends. Also man findet nicht immer einen Sitzplatz, manchmal aber schon. Und es ist aber nicht so pickepacke voll wie die Pariser Metro. Also man steht da nicht eng gedrubbelt, ne? Also in Paris wird man ja regelrecht zusammengequetscht, ne? So wie in Dortmund höchstens zu Fußball spielen. Aber in Paris wird man öfter zusammengequetscht, ne? Und hier halt nicht, ne? Die Metro. Man muss manchmal stehen. Die Metrostationen sind natürlich, das ist auch noch ein Unterschied zu Paris, weiter auseinander, ne? Also die Metro legt weitere Strecken zurück, ne? Zwei Stationen, drei Stationen. Das dauert, das ist nicht wie in Paris, zack, zack, zack. Sondern das dauert, die Stationen sind schon ganz schön weit auseinander. Ja, nochmal sage ich euch nicht, dass die Metro extrem prachtvoll ist, aber sie ist unterschiedlich prachtvoll, durchaus abgestuft. Man muss sich da nicht jede Station angucken. Aber diese eine Station am Platz der Revolution sollte man sich schon angucken, ne? Die am Roten Platz, die Metrostation, da ist der Eingang sehr, sehr prachtvoll. Die Metro unten ist auch prachtvoll, aber halt nicht sehr, sehr prachtvoll, ne? Nur prachtvoll. Aber halt, guckt es euch an, da kann man ganz unterschiedliches Niveau an Metrostationen. Aber alles natürlich sehr großzügig, sehr modern, sehr weit, ne? Also in Paris hat man ja immer so ein enge Gefühl, ne? Weil die Tunnel auch so dünn, klein sind. Hat man hier nicht, das ist alles sehr breit und weit und schön. Ja, was Personal angeht, auch sehr viel großzügiger als in Paris. In Paris ist also in jeder Station gibt es ja einen zuständigen Beamten, der achtet auch auf alles, ne? Verkauft auch Fahrkarten. Also Paris ist da durchaus besser aufgestellt als zum Beispiel Dortmund, wo es ja ganze Stationen, zum Beispiel Kreuzstraße, da gibt es nichts, ne? Das ist komplett unpersonalisiert, ne? Aber das ist in Paris nicht üblich. Da gibt es also immer einen, der dafür verantwortlich ist. Aber hier in Moskau haben sie natürlich noch mehr, ne? Also am Eingang stehen immer zwei Leute, die einen auch helfen, wenn man da irgendwie, wenn was klemmt oder so, ne? Zwei Leute meistens, auch hier an dem Bahnhof. Und an den Automaten stehen auch immer Leute, die einem helfen. Für jede Rolltreppe scheint einer verantwortlich zu sein. Ich habe schon erzählt, der sitzt in einem Glashäuschen. Da läuft also reichlich Personal rum, die dafür sorgen, dass alles flüssig läuft. Okay, so. Ich mache jetzt immer so knapp unter eine Stunde Folgen. Das habe ich jetzt nicht von Antje Schrump abgeguckt. Die macht das in ihrem Podcast auch so. Die stellt immer einen Wecker. Das finde ich ein bisschen zwanghaft. Ich mache das jetzt auch nur, weil ich immer so knapp für eine Stunde fällt mir was ein. Ich könnte natürlich zweimal 60 Minuten zu einer Folge zusammenschneiden, aber ich hatte ja schon gesagt, Ich habe zu wenig Folgen in der Pipeline, sodass ich jetzt halt ein paar Kurzfolgen mal mache. Und jetzt habe ich 56 Minuten auf dem Player, aber ich werde ja noch die ganzen stille Phasen wegschneiden, sodass es etwas weniger sein wird. Ja, das war noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaftspodcast. Und ein bisschen Reise, Folge Nummer 70. Ja, Thema war wieder Reise, ne? Moskau. Und Alltag in Moskau, ne? Alltag in Russland, Essen war vor allen Dingen das Thema, ne? Ja, und Gumm, ne? So, das ist jetzt, ich werde jetzt keine spezifischen Titel geben. Ja, und ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas zu Moskau sagen werde, wahrscheinlich nicht. Ich denke mal, Moskau ist jetzt abgefrühstückt, aber vielleicht fällt mir ja noch was ein. Der nächste Podcast kommt entweder hier aus Moskau zu irgendeinem anderen Thema oder der nächste Podcast kommt mit Sicherheit hier aus Moskau zu einem anderen Thema, weil urlaubsmäßig passiert jetzt erstmal nicht mehr viel. Die Pläne sind klar, wir wollen also weiter nach Wolgograd, heute kaufen wir die Fahrkarten. Ja, wenn es euch gefallen hat und nicht gefallen hat, die Anregung, ob ihr irgendwas zu Moskau erzählen wollt, vielleicht habt ihr ja auch ein paar erfahren, dann schreibt mir eine E-Mail unter eilig-podcast@yahoo.de, 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 eilig-podcast@yahoo.de. Ja, bis zum nächsten Podcast. Tschüssi, Goski.